Hallo zur zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers, erste Vorsitzende des NABU und freue mich heute mal wieder bei einem Live-Gast. Andreas Tönjes ist da. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein heute. Schön, dass auch alle Leute dann am Radio da sind.
Ja, genau. Wir haben relativ viel Zuspruch heute. Gruß nach draußen in die Welt. Stell dich doch mal den Zuhörenden vor. Bitte geh davon aus, dass nicht alle Wilhelmshaven kennen.
Also ich bin Andreas Tönjes, ich bin seit 2016 im Rat der Stadt Wilhelmshaven, eigentlich als Betriebsunfall über die Partei in den Rat gewählt worden, ein satirischer Seitenhieb auf die aktuelle Politik. Ja, ich nenne es Betriebsunfall, weil ich mit knapp 1,51% plötzlich im Rat war, weil offensichtlich viele gedacht haben, naja, dem Rat verpulen wir mal eine und dann wählen wir den Tönjes da rein. Und so bin ich da reingeraten.
Genau, und jetzt versuchst du mit Satire Ernstes zu betreiben. Und wir haben ja in der ersten Stunde schon über den Vosslapper Groden Nord gesprochen als Naturschutzareal und da hast du dich auch mit befasst. Du bist einer der 140 Netzwerkenden sozusagen neben deiner Funktion als Ratsmensch hier in der Stadt. Erzähl doch mal, was dich da umtreibt, bitte.
Zuallererst mal, wenn Politik Satire macht, und das ist ja das, was wir immer erleben, muss der Satiriker eben jetzt Politik machen. Ich habe mich mit diesen ganzen Plänen auseinandergesetzt. Ich bin früh involviert worden. Ich habe den ersten Auftritt von TESS gesehen, die ersten Internetseiten, als das noch überhaupt nicht gefüllt war, und beobachte eigentlich die ganze Entwicklung und was daraus wird. Und ich muss sagen, ich bin im zunehmenden Maße mehr als entsetzt, wie wir da eigentlich vorgehen und was da eigentlich alles passieren soll. Wer sich damit auseinandersetzt, der muss eigentlich meines Erachtens ganz tief unten anfangen, beziehungsweise, weil es ja eine Energiewende von oben ist, auch von oben obtruiert, muss man sagen, fangen wir mal oben an. Und so habe ich mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt.
Andreas, wir müssen über Geld reden.
Über Geld muss man immer reden und reden wir auch gerne, gerade in unserer Stadt. Bleibt nicht aus, gerade jetzt mit dem Projekt TESS, was wir vorhaben oder was die Stadt vorhat. Oder um es noch genauer zu sagen, was eine gewisse Mehrheit in dieser Stadt gerne umsetzen möchte, geht es in allererster Linie erstmal um Geld, um Träume, um Visionen von Einnahmen, die man hier generieren könnte. Aber zuallererst geht es ja überhaupt erstmal um diesen Energy Hub, der hier in Wilhelmshaven angesiedelt werden soll und unter anderem dann eben um dieses Testprojekt. Ich musste mich ja aus politischen Gründen mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich im Rat sitze. Ich habe dann diese über 2700 Seiten Bericht zu diesen ganzen Vorplanungen auch gelesen und dann fängt man an, sich mit allen Sachen zu befassen und ich habe mich natürlich auch gerade mit den Zusammenhängen der Tests auseinandergesetzt. Wie denn, wer mit wem zusammenhängt, und wenn man dann schaut, das ist eine GmbH, die hat wiederum, die Gesellschafter sitzen dann wieder in den Niederlanden, ist eine BV. Die Muttergesellschaft ist dann wieder eine Gesellschaft aus Belgien. Es bleibt dabei, man muss sich diese ganzen Strukturen angucken, wer wird nachher wirklich Geld verdienen. Je intensiver man sich damit beschäftigt, umso mehr bleibt eigentlich die Frage, was wird denn tatsächlich nachher hier bleiben? Es gibt so viele Modelle, wie man dann auch Geld verschwinden lassen kann. Und ich glaube nicht an diese Träume. Ich bin allerdings, und das muss ich auch sagen, sehr für die Energiewende, die ist wichtig, aber auch mit Einschränkungen, so wie sie geplant ist, weil sie viele Pferdefüße hat.
Ja, ich glaube, das ist insgesamt so, dass wir da noch viel zu besprechen haben. Also ich bin froh, dass du da genauso tief wühlst oder auf der Ecke besonders wühlst, weil wir da auch einen inhaltlichen Austausch pflegen innerhalb der Netzwerker. Wie hängt denn das alles zusammen? Ich hatte ja in der ersten Stunde das Thema Atlas Invest aufgebracht. Wir haben einen Geschäftsführerwechsel von HES zu TES zu verzeichnen mit dem Herrn Sven Partsch. Irgendwie ist das alles so eine große Familie, wie scheint.
Man muss ganz klar sehen, wo wirbt TESS die Gelder ein? Wer ist da überhaupt der Geschäftsführer? Das wissen ja viele nicht. Das ist ein Marco Alvara, der aus Italien kommt. Hinter TESS steckt das Geld vieler Energiekonsortien und Unternehmen, die da wirklich Millionen und bis zu Milliarden reinstecken, um letztendlich an dieser Energiewende gut zu verdienen. Beziehungsweise, wenn man das näher betrachtet, bin ich versucht zu sagen, man gründet hier ein neues Preiskartell für die Zukunft, eben für Wasserstoff, weil man uns ganz gerne die Energiewende so verkaufen möchte. Die Gesellschaft verdient eigentlich nicht dran und eigentlich gehört die Energiewende in Bürgerhände.
Das hatten wir ja schon am 4.11. auf dem zweiten Kongress. Andreas ist da. Andreas Tönjes, Stadtratsmitglied von der Partei, die Partei. Ich musste das jetzt gerade üben. Und wir hatten es gerade über das Thema Geld. Und jetzt kommt noch was zum Thema Wasserstoffrat.
Es ist ja ein sehr großes Thema. Es erfasst ja alle Bereiche der Gesellschaft. Also man kommt dann ja in die Recherche und dann habe ich mich unter anderem mit den Klimazielen auseinandergesetzt und natürlich der nationalen Wasserstoffstrategie und dann kommt man zum nationalen Wasserstoffrat. Und
diese Strategie gibt es jetzt schon die zweite Auflage, ne?
Die gibt es schon in der zweiten Auflage, auch ja. Der Wasserstoffrat ist ja neu besetzt worden.
Okay.
Die Besetzung des Wasserstoffrates ist aber sehr interessant, denn zwei Drittel ist zum Teil aus Wissenschaft, aber überwiegend aus Industrie und Technik. Und wenn ich Wissenschaft sage, dann meine ich nur die Naturwissenschaften. Tatsächlich fehlen dort die Geisteswissenschaften. So bin ich letztendlich darauf gekommen, man muss ja über gewisse Sachen auch mal selbstkritisch oder kritische Reflexion sprechen. Und das fehlt völlig in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel der Bereich der Soziologie und der Philosophie. Das sind ja alles keine neuen Probleme, die wir hier gerade im Prinzip wälzen. Und so bin ich dann auf den Ulrich Beck gestoßen, über den bin ich schon mal in anderen Bereichen gestoßen und eben auch über sein Buch Gegengifte, Risikogesellschaft und zu Gegengifte, das hat den schönen Titel der organisierten Unverantwortlichkeit.
Oh, ich glaube, da kann ich gleich was von erzählen.
Sich damit auseinanderzusetzen, das ist Mitte der 80er Jahre entstanden, diese Bücher, und er setzt sich sehr kritisch eben mit dieser Risikogesellschaft auseinander, mit in der wir leben und wie eigentlich alles funktioniert. Und wenn man das liest, kann man eigentlich sagen, seit Mitte der 80er Jahren haben wir nicht wirklich viel gelernt.
Es gibt Textauszüge, die wir dann mal genießen, damit wir da ein bisschen ankommen. Ich habe selbst nicht mehr als den Vorspann geschafft, aber ich war da schon geflasht.
Ist antiquarisch, gibt es nicht mehr so zu bestellen, das muss man auch eben sagen. Aber womit befasst sich das Buch letztendlich, auch das Vorgängerbuch? Es geht letztendlich um das Versprechen der Industrie, das immer wieder kommt, dass wir so weiterleben können wie bisher. Und die Industrie macht das dann schon, also der technische Fortschritt. Und dieses Buch greift das ganze Thema auf und stellt letztendlich die Frage, wie wollen wir leben? Und wollen wir uns das immer von diesem Versprechen der Industrie vorgeben lassen oder müssen wir tatsächlich eine Änderung hier vornehmen? Insbesondere, wenn man auf die Risiken unserer Industriegesellschaft schaut. Diese ganzen Aspekte werden sehr genau betrachtet und es ist Philosophie und man muss sich damit auseinandersetzen. Das lässt sich nicht immer alles so einfach greifen, aber die Schlussfolgerungen sind sehr interessant und man muss auch sagen, zu Ulrich Beck, wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, auch gerade auch mit dem Buch Risikogesellschaften, es gehört zu den 20 wichtigsten Büchern des 20. Jahrhunderts eben in diesem Bereich.
Wir haben gerade drüber gesprochen, wie man dieses Giftlistebuch, was wir jetzt heute beide vorliegen haben, am besten zusammenfasst. Und du hast vorgeschlagen, diesen Innentext mal vorzulesen. Magst du das machen?
Im Prinzip ist es ja das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Es geht um das Versprechen der Industrie. Man könnte es vorlesen, aber es klingt doch recht komplex. Ich würde das jetzt einfach sein lassen. Ich möchte die Leute nicht überfordern, weil vieles muss man auch wirklich zweimal lesen. Auch dreimal, weil es eben nicht so einfach ist. Aber gerade im zweiten Buch geht es ja auch um Gegengifte, zu dem, wie bisher praktiziert wird. Es wird zum Beispiel auch in diesem Buch immer über die dynamische Anpassung von Grenzwerten gesprochen, wenn neue Risiken auftauchen. Und dass Risiken einfach ja nicht mehr nur regional sind, sondern, das war ja das Schöne bei diesem Buch, sage ich mal, in Anführungsstrichen Schöne, das Buch, es las sich wie ein plattes Drehbuch, nachdem Tschernobyl passierte. Diese ganzen Einschätzungen trafen dann plötzlich zu, weil wenn plötzlich Risiken eben nicht mehr auf Nationen begrenzt sind, sondern sie sind eigentlich sehr demokratisch, die Risiken. Und das ist dann eine Sache, was müssen wir eigentlich alles dulden beziehungsweise erdulden bei solchen Gefahren. Und wir leben mit diesen Gefahren. Gut, beim Klimawandel beziehungsweise bei den Sachen, die jetzt alles was alles auf uns zukommt, wir spüren das Ganze ja, stellt man sich die Frage, ja, können wir eigentlich so weiterleben? Können wir den Versprechen der Industrie eigentlich glauben?
Ich wollte ganz gerne noch eine Einladung aussprechen an alle Zuhörenden. Am 30.11. gibt es um 18 Uhr eine Veranstaltung vom Netzwerk Energiedrehscheibe zusammen mit der Gemeinde Wangerland. Vielen Dank an die Gemeinde dort. Zum Thema saubere See. Wir haben immer noch keine Umrüstung von der Högesperanza, um die Chlorwerte zu minimieren. Es gibt vieles, worüber wir sprechen müssen, wenn viele Schiffe in die Jade kommen. Also 30.11. könnt ihr euch schon mal vormerken. Es ist Bürgerhaus in Hochsiel. Andreas liest etwas vor aus Ulrich Beck Gegengifte.
Ich habe das einfach mal rausgesucht, weil es ja im Prinzip um unsere Stellungnahmen, unseren Protest gegen diese Sachen geht. Und das heißt dann als Überschrift die Kafkaeske Erfahrung des Protests. Wer in Sachen Gefahr gegen Wissenschaft argumentieren will, muss sich ihrer bedienen. Es ist wie beim Fingerhackeln gegen sich selbst. Man muss sich über den Tisch ziehen, um überhaupt antreten zu können. Der Protest muss also die Grundannahmen, gegen die er Sturm laufen will, übernehmen, bevor er überhaupt den Mund aufmachen kann. Die beobachtbare Konsequenz ist, dass die Kritiker oft naturwissenschaftlicher argumentieren als die Naturwissenschaftler, gegen die sie argumentieren. Das Ringen um Wirksamkeit zwingt dazu. Man versucht, wissenschaftliche Ergebnisse, Methoden und Autoritäten gegeneinander auszuspielen und setzt gerade so einem naiven Realismus der Gefährdungsdefinition auf, die man konsumiert. Dieser naive Gefahrenrealismus ist einerseits, scheinbar, notwendig als Ausdruck der Empörung und Motor des Protests, andererseits seine Achillesferse. Es ist eine Variante des naturalistischen Missverständnisses. Verbaut Handlungschancen, öffnet den Protest für die Selbstwiderlegung von innen und außen in der Entfaltung seiner technizistischen Prämissen und liefert ihn so an die Erfahrung des industriellen Fatalismus aus. So geht es eigentlich mit dem ganzen Buch. Es analysiert eigentlich das, was wir die ganze Zeit erleben. Wir kriegen ja diese ganzen Unterlagen auch zu diesem Verfahren. Das sind ja naturwissenschaftliche Verfahren. Und dann zweifelt man bedient sich ja ihrer selbst. Nichts ist ja so lustig im Prinzip, wie die Wissenschaft legt ja ihre eigenen Grenzwerte fest. Auch das wird in diesem Buch beschrieben. Das ist das mit der dynamischen Anpassung der Grenzwerte. Sie gehen dann immer weiter runter, runter, runter. Sie gehen nie auf Null. Und wir leben die ganze Zeit eigentlich mit dieser Gefahr. Und das ist dann immer die Geschichte.
Die Grenzwerte gehen immer weiter hoch, oder?
Ja, Moment. Ja, die Grenzwerte, ja, im Augenblick gehen sie wieder ein bisschen hoch für bestimmte Sachen. Aber es ist ja immer eine Sache der Abwägung. Das ist das, was der Rat nachher machen muss, zwischen Abwägung und Duldung, was die Gesellschaft dann erdulden will. Und wir leben halt mit dem Wissen, dass wir bestimmte Gefahren einfach in Kauf nehmen.
Das ist Gas, was kommt, das sind neue Techniken. Wir wollen uns dem ja nicht verweigern, aber es ist so, das alles im Moment in Frage zu stellen. Also noch einmal, in der Wasserstoffkommission, in der Kommission, die die Bundesregierung berät, sitzt keiner, der grundlegende Fragen zur Soziologie stellt. Das sind alles.
Nein. Überhaupt nicht. Wir haben zwar Vertreter von der Zivilgesellschaft wie Umweltverbänden von NABU und Bund da drin, aber eben solche...
Einen, glaube ich, von uns,
also vom NABU, ja. Aber kritische Reflexion findet innerhalb dieses Rates nicht statt. Und er tagt ja auch nicht öffentlich. Ah. Ist auch nochmal so eine Geschichte, ne?
Aber es geht aber ums Leben von allen, nicht irgendwie, das ist so.
Ja, also wie gesagt, wer sich damit auseinandersetzt, ich habe in den letzten Tagen so viel gelesen zu diesem Thema und es gibt so viele Auseinandersetzungen mit diesem Thema und dann sind wir auch wieder bei Wissenschaft, widerlegt Wissenschaft. Es gibt dann Stellungnahmen von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, das ist ökonomischer Wahnsinn, der da gerade betrieben wird. Mhm. Wir wollen jetzt hier ein Naturschutzgebiet platt machen und um CO2-neutral zu werden, ich meine, ist ja eine schöne Geschichte, wenn wir das machen wollen, aber das ist immer noch ein globales Thema, was wir versuchen hier gerade regional beziehungsweise europaweit irgendwie zu lösen, was natürlich totaler Blödsinn ist, was nicht funktionieren kann. Denn während wir denn Wasserstoff in Zukunft benutzen werden, werden ja die Weltmarktpreise runtergehen für die fossilen Brennstoffe. Aber was nützt es das denn, wenn die von anderen Ländern gekauft werden? Ja, das von denen wir dann wieder zum Beispiel Wasserstoff kaufen. Also es ist eigentlich nicht zu Ende gedacht. Wir könnten mit dem gleichen Geld, denke ich, sehr viel effektiver sein, wenn wir das völlig anders machen würden.
Ja, Energie und Bürger in Hand, da haben wir es schon wieder. Also ich glaube, wir müssen uns ein paar Zahlen bewusst werden, die wir so in der Vorbereitung unserer gesamten Arbeit haben. Ich gebe sie einfach mal zum Besten. Ein Schiff, was da kommt, so eine Höchstesperanza-Anlandung, entspricht, ohne dass wir eine Elektrifizierung der Prozesse hätten, 125.000 Dächern, mit 25 Quadratmeter Solar, Jahresertrag in Norddeutschland. Eine Schiffsbauchsladung. Deutschland ist der drittstärkste Wirtschaftsmotor der Welt. Wir haben Japan abgelöst. Das heißt, diese Formulierung, wir können es alleine nicht richten, würde ich schon gerne kritisch betrachten wollen, weil wir nehmen uns einen ganz riesengroßen Schluck aus der Pulle der weltweiten Energie alleine über unsere Wirtschaftskraft. Und vielleicht muss das auch nochmal diskutiert werden. Das ist also gut, dass du diese soziologische Sache heute mal mitbringst, einfach zu gucken, müssen wir immer so viel und so groß und so weit.
es ist ja nochmal die philosophische Frage, wie wollen wir leben?
Ja, genau, ja? Das ist wieder die Grundannahme.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn alle auf der Erde so leben würden wie wir, das funktioniert ja schon gar nicht. Genau. Und weil wir so leben, verbauen wir ja anderen Möglichkeit, sich, ich sag das immer mal in Anführungsstrichen, in den Entwicklungsländern. Ja. Ne? Auch das wird ja immer völlig außer Acht gelassen. Die Weltbevölkerung steigt, der Bedarf auch in Afrika zum Beispiel, auch mit dem Thema habe ich mich befasst, wie steigt denn da der Energiebedarf eigentlich? Ne? Was brauchen die selber? Und welche Technik verkaufen wir denen? Wir verkaufen denen erstmal unsere alte Technik, in Anführungsstrichen, wenn ich sage wir, das ist die Industrie, die uns gerade die neue Technik verkauft.
Zu Gast ist heute Andreas Tönjes von der Partei Die Partei aus dem Stadtrat Wilhelmshaven und hat ein Buch mitgebracht, weil er meint, wir müssten uns diesen Dingen, die wir jetzt alle beraten, auch mal mit einer soziologischen Brille widmen. Er erzählt, dass wir versuchen, Informationen zu bekommen vom NLWKN, von den Behörden, von den Ministerien, von der Verwaltung und ständig wird der heiße Apfel mit der Anfrage weitergeschoben. Nirgendwo kommt eine klare Aussage. Was sagt denn der Soziologe Beck zu sowas?
Ja, er geht da schon darauf ein, dass wir im Prinzip als Verantwortliche oder auch die Verwaltung das immer dann auf die Wissenschaft schiebt und dann werden Gutachten erstellt. Wir erleben das ja oder haben das ja gesehen bei diesen ganzen Bauleitplanungen, wie viele Gutachten eigentlich dabei sind, die übrigens unvollständig sind, das muss ich auch nochmal sagen. Du hattest das ja gerade eben schon mal erwähnt, ja. Aber bestimmte Aspekte zum Beispiel gar nicht ergreifen. Und wenn wir über Soziologie und Philosophie sprechen, fand ich sehr bemerkenswert, dass in dem einen Fachgutachten überhaupt eine Frage der Psychologie gar nicht gestellt worden ist, welche psychologischen Auswirkungen dieses Bauvorhaben eigentlich hat.
Welche das meinst du denn?
Für das Schutzgut Mensch gehört ja auch zur Natur, sind keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Mhm. So steht es in dem Fachgutachten drin. Als würde es überhaupt keine Psychologie geben, als wenn es keine psychologischen Auswertungen geben würde. Das, was wir dort finden, sind einfach nur die Trivialindikatoren, die da beschrieben worden sind, wie eben, was sieht man, visuelle Störwirkung, Geruchswirkung etc.
Licht, Geräusch und so weiter.
Genau, all das. Ne? Aber der Mensch hat ja Erinnerung und aus Erinnerung kann er ja in die Zukunft planen. Und das hat ja gewisse Folgen, es wird alles nicht beschrieben, es fehlt völlig. In dieser ganzen Geschichte. Aber jetzt will ich noch mal ganz kurz auf das Buch zurückkommen, weil es gibt ja auch, deswegen heißt es ja auch Gegengifte, es gibt halt auch Gegengifte und das sind halt Fragen, die wir uns stellen wollen. Und das sind vielleicht auch die Fragen, die sich Mitarbeiter in der Verwaltung stellen sollten. Ich hau mal den letzten Absatz raus. Zum Schluss mich eine Frage, immer bitte dran denken, das ist Mitte der 80er Jahre schon geschrieben worden. Was wäre, wenn Radioaktivität jucken würde, Realisten, auch Zyniker genannt, werden antworten, man würde irgendetwas erfinden, beispielsweise eine Gegensalbe, um das Jucken abzuschalten. Ein großes Geschäft also. Gewiss kämen schnell Erklärungen auf und würden sich großer Öffentlichkeitswirksamkeit erfreuen, dass der Juckreiz gar nichts zu bedeuten habe, möglicherweise mit anderen Phänomenen als Radioaktivität korreliere, jedenfalls nicht schädlich sei. Unangenehm, aber eindeutig bewiesenermaßen unschädlich. Anzunehmen wäre, wenn alle kratzend mit geröteter, von Striemen durchzogener Haut herumliefen und von Fototerminen mit Mannequins bis zu Management-Sitzungen der Vereinigten Leugnerinstitute alles unter dauerndem Kratzen aller Beteiligten stattfinde, dass derartige Weckerklärungen keine große Überlebenschancen haben. Sie würden sozusagen weggejuckt. Damit stände die Atompolitik wie überhaupt der Umgang mit modernen Großgefahren vor einer völlig veränderten Situation. Es wäre kulturell erfahrbar, worüber gestritten und verhandelt wird. Die Folgen des Fortschritts würden die Menschen nicht nur verletzen, diese Verletzungen wären auch als lästige Erfahrung allen präsent. Genau daran entscheidet sich die Zukunft der Demokratie. Sind wir in allen Einzelheiten der Überlebensfragen von Experten, auch von Gegenexperten abhängig, oder gewinnen wir mit der kulturell hergestellten Wahrnehmbarkeit der Gefahren die Kompetenz des eigenen Urteils zurück? Lautet die Alternative nur noch autoritäre oder kritische Technokratie? Oder gibt es einen Weg, der Entmündigung und Enteignung des Alltags in der Gefahrenzivilisation entgegenzuwirken?
Das Buch hat, das war jetzt eine halbe Seite, glaube ich, ne? Und das Buch, das hat 318 Seiten. So,
ja, nicht, also es sind 292 Seiten, der Rest sind Literaturhinweise. Aber jetzt vergegenwärtigen wir uns das mal, spielen das in unsere jetzige Zeit, wir nehmen jetzt mal nicht Atomgefahr da rein, sondern eben den CO2-Ausstoß, ja, den ganzen Klimawandel, den wir vor uns haben. Es ist ja eine Großgefahrenlage. Und wenn man sich das alles zu Gemüte führt, dann frage ich mich immer, wieso haben wir uns eigentlich nicht entwickelt?
Gut, also ich habe jetzt gerade bildlich vor Augen, wie wir eine Salbe entwickeln gegen rotjuckende Striemen. Vielleicht haben wir noch ein Äquivalent, was bei Klimawandel so herauskommt. Unsere wunderbare Sendung ist gleich zu Ende. Ich möchte Andreas danken, dass er
Dass ich heute hier sein durfte.
Ja, ich wollte noch den Satz beenden.
Ja, das ist Entschuldigung, schön, dass du so eine Unart von mir.
Dass du mitdenkst, Hinweise gibst, mit uns denkst, dass du Texte mitliest, dass du deine Expertise aus dem Rat einbringst. Und ich schätze dich dafür, dass du heute hier bist und auch nochmal einen ganz neuen Impuls gegeben hast über die Soziologie. Das zeigt, dass wir uns vielschichtig mit Themen beschäftigen und nicht nur dem Gelde frönen. Also wir wollen gucken, dass das alles gut läuft und wir sind angewiesen auf Menschen wie euch, die uns Sachen zutragen, angewiesen auf Feedback zu dieser Sendung, angewiesen auf Zusendung von Artikeln und Informationen. Es gibt auch Leute, die stechen uns unter der Hand Sachen durch. Das ist alles sehr interessant, was wir da zusammentragen. Und noch einmal 30.11. 18 Uhr nächstes persönliches Treffen Hochseel im Bürgerhaus. Zum Thema saubere See. Und dann sage ich auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Das sage ich auch und verliert bitte nicht euren Humor.
Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja die Netzwerk Singers, da hast du gehört. Ja, ohne die geht's nicht. Also, alles Gute euch allen.
Danke.
Schönen Sonntag noch. Ciao.